Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind heute in Karlsruhe ausnahmsweise mal. Vor mir sitzt Sebastian Meyer, ist Geschäftsführer für das Ressort Marketing und Beschaffung bei DM. Sebastian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt ist natürlich DM wirklich eine besondere Marke. Und meine erste Frage, was steht bei euch jetzt mal ganz allgemein im Marketing momentan so im Fokus?
Naja, ich glaube, du hast Langläuferthemen, die wir seit Jahren haben. Also nimm mal Personalisierung zum Beispiel. Das ist eine Strategie, die verfolgt uns seit über 20 Jahren. Ich glaube aber, dass viel spannender ist für so einen Podcast, auf die Dinge zu schauen, die relativ neu sind und wo wir uns gerade sehr viel Gedanken machen, wie wir mit gesellschaftlichen Entwicklungen umgehen. Nimm mal die Polarisierung in unserer Gesellschaft. Wie gehst du im Marketing damit um? Wie gehst du in der Öffentlichkeitsarbeit damit um? Und das sind natürlich schon Themen, wo man sich als Marke, als sehr bekannte Marke, wie es DM ja ist, auch als Love Brand, sich schon Gedanken machen muss, wie man sich da aufstellt, wenn man in so eine Empörungswelle hineingerät. Wie kommuniziert man dann? Wie geht man damit um? Denn unseres Erachtens sind das Phänomene, die werden uns in der Zukunft häufiger begleiten. Und das ist jetzt nicht so ganz neu, dass wir das haben, aber die Intensität, die Heftigkeit, auch die Kürze der Abstände zwischen den einzelnen Empörungswellen, das nimmt eher zu und das wird in Zukunft noch mehr zunehmen.
Was mich ein bisschen schockiert hat, war bei unserer letzten Umfrage, wir fragen halbjährlich die wichtigsten Marketingthemen ab, dass das Thema Diversity zum Beispiel, was ein ganz wichtiges Thema auch ist, auf Platz, ich glaube, 80 oder 50 gelandet ist, also auf jeden Fall ganz weit unten. Das heißt, oft ist es so, dass Marketingmanagern die Bedeutung solcher großen Themen gar nicht so bewusst ist. Aber bei euch ist das definitiv auf dem Radar.
Ja, ich weiß nicht, ob man daraus ableiten kann, dass es Marketingmanagern nicht bewusst ist. Vielleicht nehmen sie es mittlerweile als selbstverständlicher als in vergangenen Jahren. Könnte auch sein. Ich glaube, das Entscheidende bei Diversity aus meiner Sicht ist eigentlich die Frage, wie wir, ich will es mal so formulieren, wie wir die Dinge zusammenführen. Also der Diversity oder Gleichberechtigung generell kann in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Entweder es führt dazu, dass wir den einzelnen Menschen stärker in den Mittelpunkt nehmen und dann vor allem den Menschen hinter seinen Eigenschaften sehen. Oder es führt dazu, dass wir die Eigenschaften am Menschen stärker betonen. Und wir haben die Wahl, was wir machen wollen. Wenn wir Letzteres machen, wenn wir anfangen, in dieser gesellschaftlichen Debatte die Eigenschaften am Menschen stärker zu betonen, dann muss man sich gut überlegen, wo das hinführt. Und ich glaube, das Ergebnis wird sein, dass wir mehr Schubladendenken bekommen, dass wir eine stärkere Zersplitterung unserer Gesellschaft in einzelne Gruppen bekommen werden. Und ich glaube nicht, dass das das Ziel ist von Diversity. Denn im Grunde geht es ja darum, dass wir sozusagen die Menschen gleich behandeln wollen als Menschen. Und deswegen ist es wichtig, den Menschen hinter seinen Eigenschaften in den Blick zu nehmen. Und da, glaube ich, haben wir schon noch sehr viel Luft nach oben in unserer Gesellschaft.
Wie geht ihr hier im Hause damit um, mit diesem Thema, dass ja diverse Teams in vielfältiger Weise, also unter Diversität kann man ja vieles verstehen, diverse Teams definitiv kreativer sind?
Naja, ich glaube, zunächst mal muss man sich diese Unterscheidung, was Diversität eigentlich bedeutet und wie man die im Unternehmen leben will, das muss man sich erstmal erarbeiten. Also, ich darf es mal salopp formulieren, Diversität ist ja nicht die Regenbogenflagge aus dem Fenster zu hängen, sondern da geht es ja um viel mehr. Und das muss man sich erstmal klar machen. Und darauf haben wir sehr, sehr viel Zeit verwendet, diese Grundlagenarbeit zu leisten, um dann eben zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es um den Menschen hinter den Eigenschaften geht und nicht um die Eigenschaften am Menschen. Und wenn du diese fundamentale Kernerkenntnis erstmal hast, dann kannst du dir überlegen, was bedeutet das für die Zusammenarbeit hier in der Arbeitsgemeinschaft? Was bedeutet das für die Kundenkommunikation? Und dann kannst du anfangen, das sozusagen durchzudeklinieren. Und jetzt ist es ja bei DM so, da gibt es ja nicht die Geschäftsführung, die sozusagen diese zentralen Vorgaben macht und das dann runterdekliniert, sodass die einzelnen Teams damit arbeiten können. Sondern wir versuchen sozusagen im Unternehmen die Grundlagen zu schaffen, dass die Menschen hier sich selbst orientieren können. Also, dass dann die Marketingteams auf Basis der Erkenntnisse, der fundamentalen, grundlegenden Erkenntnisse, die wir uns erarbeitet haben, selbstständig loslegen können und das in ihre Arbeit integrieren können. So versuchen wir zu arbeiten, also immer nach dem Subsidiaritätsprinzip und nicht nach Top-Down-Vorgaben.
Du hast gefragt, was unsere Hörer und Hörerinnen interessiert und hast das Stichwort Personalisierung genannt. Da hat es bei mir natürlich geklingelt, weil das gehört mit zu den Themen, die sehr, sehr weit oben stehen bei unserer Hitliste der Themen. Wie geht ihr an dieses Thema ran und wo setzt ihr konkret auf Personalisierung im Marketing jetzt?
Also ich habe vorhin schon erwähnt, Personalisierung begleitet uns seit vielen, vielen Jahren. Im Grunde kann man sagen, es begleitet uns seit 1994. Was ist damals passiert? Wir haben 1994 den DM-Dauerpreis eingeführt. Und was man dann sehr schnell als Erkenntnis hatte, wenn man einen Dauerpreis einführt und Aktionspreise abschafft, dann fallen ganz wichtige Werbematerialien weg. Also ein Prospekt mit Handzettelwerbung darin ist relativ uninteressant, wenn ich darin nur Dauerpreise abbilden kann und keine Aktionspreise. Und deswegen hat man sich 1994 auf den Weg gemacht, sich zu fragen, wie können wir dieses Problem lösen? Dass wir nämlich immer noch eine relevante Kundenkommunikation haben wollen, aber gleichzeitig nicht über den Preis kommunizieren können. Und schon damals war die Antwort Personalisierung. So hat man sich damals sehr hands-on auf den Weg gemacht mit den Mitteln, die man damals eben zur Verfügung hatte. Man hat versucht, Adressen zu generieren und dann langsam Wissen über die Kunden aufzubauen. Und dann kam im Jahr 2000 Payback mit der Payback-Gründung. Und dann war plötzlich die Antwort auf die Frage, wie man kommunizieren kann, wie man Kunden mit relevanten Inhalten erreichen kann, wie man vor allem auch die notwendigen Daten dafür generieren kann, um relevante Kommunikation zu gestalten, die war dann plötzlich da. Und wir sind dann sehr frühzeitig Payback beigetreten und damit hat diese ganze Frage der Personalisierung so richtig begonnen. Mittlerweile geht es natürlich über Daten, die wir über unser eigenes Kundenprogramm, sei es die DM-App oder Glückskind beispielsweise, generieren, dann weiter, sodass wir heute relativ gute Daten über unsere Kunden haben und auf Basis dieser Daten auch relevant und inspirierend kommunizieren können.
Genau, eigene First-Party-Daten. Und an der Stelle sind wir vorhin mit Barbara eigentlich hängen geblieben, dass ich mir die App gerade runterladen wollte, was ich zu meiner Schande, muss ich das gestehen, bisher noch nicht gemacht habe.
Solltest du unbedingt nachholen.
Ja, ich bin ja schon dabei. Wenn du nicht reingekommen wärst, dann hätte ich sie schon downgeloadet. Und die Frage, die ich Barbara gestellt habe, war, wenn ich mich jetzt zum Thema Hautpflege oder sowas beraten lasse und sage, ich habe trockene Haut, merkt ihr euch das? Denn es ist ja in meinem Interesse, dass die App sich genau das merkt und ich nicht immer anonymisiert neu drin bin, sondern eben personalisierte Informationen bekomme.
Du bist jetzt bei dem KI-Berater oder?
Bei dem KI-Berater beispielsweise, ja. Genau.
Okay, na gut. Am besten lernen wir natürlich aus konkreten Kundenverhalten, das heißt aus dem Kaufverhalten. Das ist natürlich das, wo wir am besten und am schnellsten lernen können. Und im Moment ist es nicht so, dass wir die Daten aus dem KI-Chat zum Beispiel wegspeichern und uns da Dinge dann merken, aber das könnte eine Ausbaustufe sein.
Okay, weil das ist eine Sache, die ich bei ChatGPT oder auch bei Gemini nutze und schätze, dass die Dinge, die ich gespeichert lasse, also wo ich eingewilligt habe, implizit oder explizit eingewilligt habe, dass sie gespeichert werden, aber natürlich nicht für das Training des LLM und auch nicht, dass da gezielt extrahiert wird und dann in irgendeinem CRM-System abgelegt wird. Ich glaube, da würden sich die Leute dran stören. Aber dass diese Information im Hinterkopf verfügbar ist und dass dann eben ChatGPT mir auch ganz konkret sagt, du und für dich und dieses Wissen auch aktiv einsetzt. Aber ihr habt ja eine starke Tech-Abteilung und die unterstützt euch auch bei solchen Wünschen.
Ja, definitiv. Wir haben sehr früh angefangen, vor allem über ein eigenes DM-GPT, auch wirklich sehr vielen Mitarbeitern, eigentlich allen Mitarbeitern im Unternehmen, einen Zugang zu diesen neuen KI-Systemen zu ermöglichen, zu LLMs zu ermöglichen, damit alle experimentieren können und die technischen Grundlagen, die stellt DM Tech zur Verfügung bei uns. Und ich glaube auch, wir haben hier eine sehr spezielle Form der Zusammenarbeit, die vielleicht anders ist als in anderen Unternehmen, nämlich dass die Teams gemeinsam auch solche Roadmaps entwickeln und dadurch auch sehr viel Tech-Know-how schon in die Produktkonzeption, also jetzt zum Beispiel der Beauty Assistant als Produkt, wenn man den mal so nimmt, da in die Konzeption schon mit einfließt.
Wie weit bist du informiert darüber, wie euer eigenes sozusagen ChatGPT, euer DM-GPT, mit welchen LLMs das zusammenarbeitet? Also arbeiten die im Hintergrund agnostisch, dass sie also an Claude rangehen können oder an ChatGPT rangehen können oder auch an Gemini rangehen können? Weil das sind im Moment so die drei führenden.
Ja, du hast die Wahl. Also du kannst entweder das Modell auswählen lassen, auf welches LLM es zurückgreift, oder du wählst selbst aus.
Okay.
Und da stehen die führenden Anbieter, stehen da zur Auswahl.
Cool.
Und die haben ja auch in der Tat unterschiedliche Schwerpunkte. Und von daher ist es auch klug, dann sich genau zu überlegen und auch zu wissen, wofür ist welches LLM am besten. Und es dann entweder bewusst anzusteuern oder es dann durch den Prompt sozusagen DM-GPT automatisch zu überlassen,
Was
zurückgreift.
Okay. Und habt ihr dort dann innerhalb dieses Systems eigene Profile, so dass du quasi in deiner Funktion auch wiederum die Qualität der Antworten beeinflusst, dadurch, dass Hintergrundwissen über deine Tätigkeit, über deine Fragen und so weiter gespeichert wird und du damit kürzere, schnellere Antworten, gezieltere, also personalisierte Antworten bekommst?
Na gut, du hast natürlich die Möglichkeit, dir über einen Prompt-Generator einen eigenen Prompt zu generieren, der immer sozusagen im Hintergrund mitlaufen hat, wer bin ich, welche Funktion habe ich im Unternehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das kannst du machen. Gleichzeitig haben wir aber unterschiedliche Assistenten auch, die dir für spezielle Fragestellungen helfen. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Marketing-Assistenten. Der soll den Teams auch helfen, der ist speziell trainiert und der soll den Teams auch helfen, für spezielle Marketing-Fragestellungen eine Antwort zu finden.
Okay, und da sind allgemein Marketing-Informationen drin, aber eben ganz speziell auch wieder die Marketing-Policy von DM und die Erfahrungen von DM. Das heißt, ihr arbeitet bewusst damit, dass ihr Wissensdatenbanken nutzt und aufbaut und ausbaut in diesem KI-System.
Ja, da geht es aber sehr stark um die Verwendung von Sprache zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Fokus im Marketing sowieso und bei DM im Marketing nochmal mehr. Das heißt, dieser Assistent ist speziell darauf trainiert, auf die Sprache, die wir verwenden, die wir zum Beispiel auch in unserer Kundenkommunikation verwenden, dass der unterstützen soll beim Verwenden dieser Sprache. Also, dass wir immer versuchen, zum Beispiel das Positive im Menschen anzusprechen, dass wir versuchen, charmant zu kommunizieren. All das sind Dinge, womit dieser Assistent trainiert wurde. Und dann können die Teams Fragen stellen und der hilft dann zum Beispiel bei Formulierungen zu finden.
Okay, na gut, meine Hauptfrage ist natürlich nicht irgendwie, wie das formuliert ist, sondern meine Hauptfrage ist, dass ich eine dumme Frage habe und eine Antwort suche. Das heißt also, die als Mitarbeitender brauche ich jetzt Unterstützung in der Lösung eines ganz konkreten Problems. Machen wir mal ein paar Ideen. Ich will eine Kampagne starten. Also dieses Ideation, also am Anfang Kreativität fördern. Sowas kann der aber auch.
Ja, klar. Also das geht alles.
Also der mit den Marketing-Skills, den kann ich für Ideation beispielsweise einsetzen, aber natürlich dann auch für die Formulierung und also markenkonforme Formulierung von Texten, das ist klar.
Ja, das geht alles. Ich glaube aber, die Frage ist, wo hilft er dir wirklich besser zu werden? Und das ist unabhängig vom Marketing. Das ist generell eine Frage für den KI-Einsatz. Also was ist der Unterschied zwischen einem Large Language Model und dem Menschen? Der Mensch, meines Erachtens, der hat ein Verständnis der Welt. Der versteht Ursache-Wirkungszusammenhänge. Der versteht Ursache-Folge-Zusammenhänge. Das versteht ein Large Language Model im Moment noch nicht. Der Mensch hat ein Verantwortungsgefühl. Das hat ein KI-Modell nicht.
Definitiv.
Und als drittes würde ich sagen, der Mensch hat sowas wie eine Heuristik. Das heißt, die Fähigkeit, aus Erfahrung ein Bauchgefühl zu entwickeln, was ihm hilft, zu guten Entscheidungen zu kommen. Auch das hat ein Modell nicht. Aber ein Modell ist viel besser darin, komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen. Ein Modell ist viel besser darin, was sagen zum Beispiel Statistik schnell zu erfassen, auf das Wesentliche zu kommen. Das heißt, ich glaube, es geht im Endeffekt darum, dass wir versuchen, diese Stärken, was können unsere Mitarbeiter richtig gut und was kann die KI richtig gut, die zusammenzubringen und dann zu richtig guten Lösungen zu kommen. Und nicht alles sozusagen einfach nur an die Assistenten abzugeben, an die KI-Assistenten abzugeben. Ich glaube, das würde zu kurz springen.
Sebastian, aus deinen Worten höre ich verdammt viel Erfahrung mit all diesen Dingen raus. Also ihr habt nicht vor einem Jahr damit angefangen, sondern da ist verdammt viel, weil das ist ja die Kernfrage, nämlich was kann die KI, was kann der Mensch, wo sind die Fähigkeiten? Und dieses ständige Wechseln zwischen Mensch-Maschine, der Austausch zwischen Mensch und Maschine, das ist der Kern von dieser ganzen Geschichte.
Ja.
Was sind eure Erfahrungen bisher? Oder andersrum gefragt, du hast gerade gesagt, es gibt einen Marketingassistenten. Was habt ihr noch? Was sind Beispiele für solche Assistenten, die ihr schon ready-made habt? Wo ich quasi wie bei einem Mensch sagen kann, ich rufe mal in der Abteilung so und so an. Also ich nutze mal den Assistenten dafür. Was gibt's noch?
Also wir haben ja zum Beispiel ein eigenes DM-Studio, das Bildgenerierung betreibt. Und auch da geht es nicht darum, sozusagen bloß den Rationalisierungs- und den Kostenaspekt in den Blick zu nehmen und zu sagen, okay, wir sparen uns jetzt Fotoshootings, indem wir Bilder KI-generiert erzeugen, sondern es geht ja im Grunde eigentlich in diesem DM-Studio darum zu sagen, was ist denn die DM-Bildsprache und wie drückt die sich ganz speziell aus? Und dann einen Assistenten zu generieren, der im Hintergrund das verstanden hat, wie funktioniert deren Bildsprache, wie ist zum Beispiel der Einfluss von Licht, wie sollen Menschen dargestellt sein, und der dann eben dieses Wissen hat und dann hilft, richtig gute Bilder zu generieren. Und damit kann man zum Beispiel zwei Dinge zusammenbringen. Man kann ein Fotoshooting machen und man kann dann Licht, Hintergründe und solche Dinge mittels dieses Bildgenerators dann nochmal verbessern und stimmiger zur Marke deren zu machen. Hm. Aber dafür muss ich mir natürlich erstmal überlegen, was ist denn die spezielle DM-Bildsprache? Genauso wie ich mir überlegen muss, was ist denn die Sprache, die wir verwenden wollen, was ich vorhin erwähnt habe.
Ja.
Also diese Grundlagen musst du schaffen und dann kannst du die Modelle trainieren und dann ist es stimmig und dann wird es auch von Menschen stimmig wahrgenommen, nämlich stimmig zur Marke DM.
Über die Content-Produktion, also sowohl Bild als auch Text, Werbematerial, Anzeigen und so weiter, über die Kontextproduktion hinaus, wo noch sind KI-Assistenten, also ready-made KI-Assistenten, du hast gerade gesagt, allgemein Marketing, gibt es noch spezialisierte Assistenten, die ich habe?
Oh, ganz viele.
Hm? Oh. Nenn mal ein Beispiel, was sind Dinge, die du nutzt oder die ihr nutzt?
Ich nutze gerne den Data Analyst zum Beispiel.
Ja.
Also ich habe sehr viel mit Daten zu tun, klarerweise in meiner Funktion. Das heißt, ich muss in der Lage sein, auch sehr schnell die wesentlichen Dinge herauszufiltern. Und da kann mir der Assistent tatsächlich helfen, der nennt sich Data Analyst, die wesentlichen Dinge wesentlich schneller nochmal zu erfassen, Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist ein unglaublich mächtiges Tool.
Was noch?
Wir haben einen eigenen Assistenten, der dir hilft, zum Beispiel One-Pager zu schreiben. Großes Phänomen in Unternehmen ist ja, dass wir...
Das ist meine Lieblingsübung. Aus allem mache ich One-Pager.
Genau. Ja, klar, weil wir das Problem haben, dass wir uns leider Gottes angewöhnt haben, PowerPoints durch die Gegend zu schicken. Eine PowerPoint hat den Nachteil, sie erklärt sozusagen den Gedankenverlauf desjenigen, der die PowerPoint-Folien erstellt hat. Im schlimmsten Fall dann auf 50 Slides plus. Und die eigentliche Fähigkeit von uns muss doch darin bestehen, dass wir versuchen, wirklich unsere Gedanken zu elementarisieren. Also wenn ich nicht in der Lage bin, meine Gedanken zu einer Fragestellung auf einer Seite niederzuschreiben, sodass andere Menschen an die Fragestellung andocken können und dann mitdiskutieren, mitberaten können, dann läuft irgendwas schief. So, das heißt, das muss man trainieren. Und dann kommt man wirklich dazu, dass man Termine vorbereiten kann mittels One-Pagern. Und das führt dann dazu, dass man eine bessere Beratung im Termin hat. Und es ist auch wesentlich effizienter, denn ansonsten werden diese 50 PowerPoint-Folien im Vorfeld verschickt oder im Termin durchgegangen. Beides raubt einfach nur Zeit.
Habt ihr einen speziellen Research-Assistenten, der auch ein bisschen dann personalisiert ist, also dass er schon weiß, was sind die Themen, die dich interessieren und zu welchen Themen recherchierst du regelmäßig?
Den habe ich so noch nicht, weil ich, wie gesagt, unterschiedliche Modelle auch nutze und da habe ich.
Aber da kannst du dann in den Modellen, also über die DM-GPT-Schnittstelle, kannst du dann mit den Modellen recherchieren.
Genau. Mhm. Ja, so ist es.
Mhm. Okay. Das heißt, in diesem Bereich KI-Einsatz seid ihr verdammt weit, würde ich jetzt mal so aus meiner Sicht sagen. Wie empfindet ihr es selbst, wenn ihr euch mit anderen Unternehmen vergleicht?
Ich glaube, unser Vorteil war es, dass wir uns sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt haben. Das heißt, wie ich vorhin erwähnt habe, das war nichts, was einzelne Kolleginnen und Kollegen bei DM Tech für sich entdeckt haben und ausprobiert haben, sondern wir haben sofort gesagt, das müssen wir allen Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft, also allen 65.000 Menschen zugänglich machen. Das war der erste Schritt. Denn das sorgt dafür, dass die Menschen anfangen, Dinge auszuprobieren. Das wiederum baut Sorgen und Ängste ab. Aber es führt vor allem dazu, dass die einzelnen Bedürfnisse explizit werden. Also wenn ich mich nicht anfange, damit zu beschäftigen, kann ich auch keine Fantasie entwickeln, wo mir ein Assistent helfen kann. Und dadurch, dass wir es sehr frühzeitig zugänglich gemacht haben, sind die ganzen Ideen gekommen, zu sagen, ja, eigentlich brauche ich Unterstützung in dem Bereich. Könnten wir da nicht einen Assistenten bauen? Und so haben wir heute Dutzende Assistenten, die die Menschen in der Arbeitsgemeinschaft bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.
Das sind jetzt die Mitarbeitenden. Mich interessiert es natürlich auch aus Kundensicht, denn Handel war früher auch mal Beratung. Das heißt, heute ist Handel eher so eine Art Logistik. Also ich gehe da hin und hole mir irgendwas ab und im besten Fall bekomme ich noch ein bisschen Beratung. Aber es ist eigentlich eine ineffiziente Beratung, denn der Händler, der am erfolgreichsten ist, sind Online-Händler, die eben zum Teil gar keine Beratung mehr anbieten. Dieses Manko des Handels, also ich rede jetzt von den 50er Jahren, wo das noch normal war, bei meiner Mutter jedenfalls, dass man sich beraten lassen hat, dieses Manko, dass wir die Zeit nicht mehr haben, unsere Mitarbeitenden die Zeit nicht mehr ausreichend haben, könnten wir kompensieren, indem wir da eben dann auch auf digitale Beratung setzen in der App. Und das macht ihr ansatzweise mit eurer Gesundheit, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Thema Gesundheit auch.
Ja.
Oder Haut.
Ja. Ich glaube aber, das ist kein Entweder-Oder. Das ist ein Sowohl-als-auch. Und da würde ich gern ein bisschen ausholen. Denn wenn du dich mal zurückerinnerst, ich kannte es noch in Ansätzen und du bestimmt auch, dass wir früher kleine Läden hatten und man nannte sie Tante-Emma-Läden. Wenn man noch weiter zurückgeht, so weit kann ich mich nicht erinnern, aber das habe ich erzählt bekommen, sozusagen wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren das ja oftmals auch die Frauen, die diese Läden betrieben haben, weil die Männer im Krieg geblieben sind. Und was war der Vorteil dieser kleinen Läden? Der wirkliche Vorteil war, dass die Inhaberin ihre Kunden kannte. Mhm. Die wusste ziemlich viel über ihre Kunden. Also die wusste zum Beispiel, wenn du kamst und einkaufen gegangen bist, ob du am Wochenende eine Erstkommunion in deiner Familie hast. Und was hat sie gemacht? Sie hat dich gefragt, darf ich heute die Wurst ein bisschen dicker aufschneiden? Weil sie genau wusste, dass du Gäste kriegst. Was ist dann passiert? Durch die Mobilität in unserer Gesellschaft, die Verbreitung des Automobils, ist Handel immer stärker in die Außenbereiche von Städten und Ortschaften gezogen. Handel hat sich filialisiert, na, wir haben die Ketten bekommen und durch die Filialisierung hat sich Handel anonymisiert. Das heißt, wir haben plötzlich das Problem gehabt, dass wir unsere Kunden nicht mehr kannten, im Gegensatz zum Inhaber geführten Laden. So, und dann hat man sich Ausweichstrategien überlegt, also wenn wir unsere Kunden nicht mehr kennen, wie kriegen wir sie trotzdem in den Laden? Und die Lösung war Prospektwerbung mit Aktionspreisen. Das heißt, über den Preis zu kommunizieren, damit Menschen ins Auto steigen und den Einzelhändler immer noch aufsuchen. Und jetzt kommt die gesamte Digitalisierung und vor allem die künstliche Intelligenz. Und das wird uns wieder erlauben, unsere Kunden wirklich zu kennen. Das sagen wir schon eine Weile, dass Digitalisierung uns erlaubt, unsere Kunden zu kennen. Aber mit KI wird es auf einem ganz anderen Level möglich. Und deswegen glaube ich, dass das ein sowohl als auch ist. Denn wir werden auch in die Lage kommen, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten besser beraten können, wenn wir denen KI zugänglich machen und sie da unterstützen. Und dann wird es andere Kunden geben, die sagen, ich will gar keine Beratung im Markt, ich mache das alles rein digital, nur für mich. Und von daher ist es ein sowohl als auch, und ich glaube, wir werden beides erleben. Und die 2 Millionen Menschen, die heute zu DM einkaufen gehen, auch da sehe ich viele, die nach wie vor den persönlichen Kontakt und die persönliche Beratung.
Gar keine Frage. Also da sind wir uns absolut einig, dass das wünschenswert ist, nach verfügbarer Kapazität, dass man natürlich lieber mit Menschen redet. Überhaupt keine Frage. Und am liebsten natürlich mit Menschen, die kompetent sind. Das heißt, die selbst Zugang zu digitalen Tools haben, um jede nur erdenkliche Frage zu beantworten. Ja, und ich bin fasziniert. Und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil von euch, wenn ihr das schneller hinkriegt als andere.
Das ist ein Wettbewerbsvorteil. Du darfst nur eines nicht vergessen. Du musst berücksichtigen, was Produktivität bedeutet. Und Produktivität hat einen Input und einen Output. Also Produktivität ist Zähler und Nenner. Und was ich oft erlebe, wenn wir über KI reden, dann denken wir KI als Rationalisierungsmaßnahme. Und wenn du KI als Rationalisierungsmaßnahme und nicht als Ermöglicher denkst, dann wirst du nie in die Situation kommen, dass du dann noch Mitarbeiter auf der Fläche hast, die auch wirklich beraten können. Weil die Frage ist ja, wie kann KI den Output erhöhen? Also wie kann KI den einzelnen Mitarbeiter im einzelnen DM-Markt helfen, besser zu werden, besser zu beraten? Und dann erhöhst du den Output. Und ich glaube, so wird KI dann wirklich stark werden und wirklich mächtig werden, wenn du es eben nicht dazu nimmst, sozusagen zu rationalisieren.
Ja, ja, klar. Also das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja bei euch so, dass ihr, das ist ja Kern der Marke auch, dass ihr eben nicht so rangeht, kurzfristig zu rationalisieren, sondern langfristig zu denken. Und langfristig ist ein Enabler, sehe ich ganz genauso.
Ja. Hm.
So, haben wir jetzt noch irgendein Thema rund um KI, was wir nicht angesprochen haben? Ich glaube, das KI-Thema haben wir durch.
Ich denke auch, ja.
Ja, also im Moment mein Lieblingsthema. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da ist sehr, sehr viel Entwicklung drin und tut sich sehr, sehr viel, definitiv.
Ja, also ein unglaublich spannendes Thema. Also man kann eigentlich schon dankbar sein, in so einer spannenden Zeit zu leben.
Mhm.
Es verändert sich so vieles und da mittendrin zu stecken, das mitgestalten zu können, das ist schon ein großes Privileg.
Mhm. So, jetzt bin ich natürlich neugierig, was eure Sortimentsstrategie angeht, denn auch da unterscheidet ihr euch ja stark von anderen. Erzähl mal ein bisschen, wo es, in welche Richtung es dort geht.
Hast du was Spezielles im Hinterkopf, was dich da interessiert?
Was ist die, also ihr seid eine Drogerie, so rein vom Genre her, aber ihr geht auch ganz stark in verschiedene Bereiche. Auf Gesundheit möchte ich nachher nochmal extra explizit kommen, aber ihr habt auch Babykleidung. Also ich weiß es jetzt zufällig, weil eben ich viele Beziehungen nach Ägypten habe und von daher weiß, mit welcher Liebe ihr da auch aussucht, also Bio-Baumwolle in diesem Fall eben und das eben auch für Baby-Klamotten, wo es ja besonders wichtig ist, dass ich da auch wirklich rückstandsfreie Dinge drin habe. Und seid überhaupt flexibel, was neue Angebote und Erweiterungen des Sortiments um Dinge, die vielleicht auch angesagt sind. Aber jetzt erzähle ich. Ich wollte eigentlich dich dazu befähigen, dass du ein bisschen plauderst.
Hör dir gern zu, dann lerne ich noch was. Also grundsätzlich hat ja der Drogeriemarkt einen ganz großen Vorteil. Die Sortimente, die ein Drogeriemarkt führt, die sind nicht vorgegeben. Der Drogeriemarkt entstammt ja aus der Drogerie früher. Und wenn man sich früher die inhabergeführte Drogerie angeschaut hat, dann hat die schon gekennzeichnet, dass dort ein Inhaber war im weißen Kittel, der auch bedient hat, der aber sehr frei in seinen Sortimenten war. Und es gab sogar Drogerien, die hatten hinten am Gebäude eine Tankstelle. Also auch das gab's. Aber es gab dann doch so ein paar wenige Schwerpunkte, die Drogerien seit jeher hatten, zum Beispiel das Fotogeschäft. Das war Kernbestandteil von Drogerien. Und ich glaube, diese Kombination sozusagen aus Kernbestandteilen, aber auf der anderen Seite keine Prädisposition, keine Vorgabe, was eine Drogerie auszeichnet und was nicht dazugehört, das führt dazu, dass wir heute große Anbieter von Drogeriewaren haben, also neben DM gibt es noch eine Reihe anderer, die aber alle unterschiedliche Sortimente führen. Also bei DM zum Beispiel führen wir keine Spielwaren aus guten Gründen. Die führen andere wiederum. Wir führen kein Alkohol, wir führen keine Zigaretten, weil wir sagen, das passt nicht in unsere Sortimentstrategie. Also all das sind Dinge, wo wir uns dann doch unterscheiden. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir heute 5 sogenannte Sortimentsviertel haben. Also wir haben das gesamte Beauty-Viertel, wir haben das Haushaltsviertel, wir haben Baby, das Babysortiment, wir haben Foto und wir haben Gesundheit. Und diese 5 Viertel teilen sozusagen einen physischen DM-Markt ein, und das soll den Menschen helfen, sich darin zu orientieren. Und innerhalb dieser Viertel haben wir Profilierungskategorien, wo wir nochmal versuchen, bestimmte Schwerpunkte zu bilden und uns dann bei den Kundinnen und Kunden auch wirklich zu profilieren. Das ist vielleicht so mal die Grundlage dazu. Und daneben ist natürlich die ganze Frage, ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir sehr subsidiär führen. Das heißt, ich entscheide ja nicht, was ins Sortiment kommt und was nicht. Das läuft alles in den Teams. Das heißt, die Frage ist, wie kann man den Teams eine Orientierung geben, dass sie sehr sicher in ihren Entscheidungen werden, was sie ins Sortiment nehmen, was sie aber zum Beispiel auch ausschließen aus dem Sortiment. Und da gibt es bestimmte Grundsätze, die wir im Laufe der Jahre uns erarbeitet haben und aufgestellt haben. Und ich glaube, einer der wichtigsten Grundsätze, den wir wirklich versuchen zu beherzigen, tagtäglich, ist, dass wir sagen, alles, was ich brauche, führt DM. Was DM nicht führt, das brauche ich nicht. Das ist sozusagen der Leitstern für jeden, der Sortiment gestaltet bei DM, dass er sich immer überlegt, wie kann ich das so kuratieren, um diesem Anspruch gerecht zu werden.
Wie sieht es aus? Ihr habt keine Preiskommunikation, das heißt, ihr setzt seit 1994, wenn ich das richtig gehört habe, auf Content-Marketing im weitesten Sinne. Also ihr müsst Inhalte, in irgendeiner Weise Inhalte kommunizieren, und Inhalte können natürlich dann auch wieder neue Produkte sein. In welcher Frequenz nehmt ihr neue Produkte rein und wie, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, was nehmen wir rein, entweder dauerhaft oder auch vielleicht nur temporär? Wie geht ihr an diese Frage ran?
Es ist immer der Kundenwunsch, der zählt. Es ist immer der Kundenwunsch. Und du kannst ganz grob sagen, dass etwa 50% unseres Sortiments sich innerhalb eines Jahres austauschen. Das kann sein, weil wir Dinge selbst auslisten, um was Neues, anderes auszuprobieren. Das kann sein, dass ein Relaunch kommt auf einer großen Marke, aber so grob 50% des Sortiments drehen sich im Laufe eines Jahres sozusagen wieder raus aus dem Regal und neue Artikel, neue Marken kommen rein.
Okay, also viel Dynamik und viel Austausch auch.
Ja, ja, genau so ist es. Und es gilt wie immer, wir versuchen ein sehr aktuelles und sehr attraktives Sortiment zu kuratieren. Das heißt, wir versuchen immer an der Stuhlkante zu sitzen, wenn es neue Trends gibt, wenn es was Neues auszuprobieren gilt. Und deswegen probieren wir auch sehr viel aus. Deswegen listen wir auch Dinge, die nicht so gut funktionieren, relativ schnell wieder aus.
Wie gehen die heran? Kundenwünsche sind ja eine wahnsinnige Wissensquelle. Das heißt, dumme Fragen im Laden, gibt es das oder so? Wenn ich die sammle, dann kann ich durchaus da einiges mitbekommen. Ja. Wie strukturiert geht ihr an dieses Thema ran? Das heißt also, das Wissen der Kunden systematisch nutzen.
Ja, das beschäftigt uns seit Jahrzehnten, würde ich sagen. Früher gab es einen speziellen rosa Zettel, den man mit der Wochenpost physisch einschicken konnte aus dem DM-Markt hier nach Karlsruhe, wo dann Wünsche von Kunden drauf standen, die Mitarbeiter aufgenommen hatten, und die gingen dann an die Sortimentsteams. Heute geht das natürlich alles viel schlanker und digitaler, aber das ist schon ein ganz großer und wichtiger Faktor. Wir schauen natürlich zum Beispiel auf die sogenannte Nulltrefferquote. Das heißt, wir schauen, was suchen denn Menschen auf der DM.de oder in der DM-App, was sie aber dann nicht im Sortiment haben, was sozusagen auf keinen Treffer gibt. Und dann prüfen die Sortimentsteams auch, ob das dann vielleicht wirklich ein interessanter Artikel für uns sein könnte, den wir dann auch ins Sortiment aufnehmen. Gleichzeitig erreichen uns nach wie vor Wünsche aus den Märkten, das aber dann meistens eher per Chat oder per E-Mail.
Zweite Quelle sind wahrscheinlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier im Hause, die sich auch intensiv mit ihrem jeweiligen Thema beschäftigen und dann vielleicht auch irgendwo Ideen haben. Wie weit spielt das eine Rolle?
Das ist, glaube ich, sogar mit das Wichtigste überhaupt. da hat sich die Welt im Einkauf ja in den letzten 20 Jahren fundamental weiterentwickelt. Früher hattest du Industriepartner, also Konsumgüterhersteller, wir nennen sie Industriepartner, die haben Innovationen gebracht, die haben sie dann dem Handel vorgestellt und du hast dich entweder dafür oder dagegen entschieden. Also sprich, du hast sie gelistet oder du hast sie eben nicht gelistet. Aber das war relativ linear, das Geschäft. Das funktioniert ja seit langem nicht mehr so. Spätestens durch die Einführung der sozialen Medien sind dann Influencer entstanden, die haben eigene Marken gebracht. Und diese Marken haben eigene Kommunikationskanäle gehabt, nämlich die sozialen Medien. Das heißt, im Ergebnis haben wir heute viel mehr Marken. Wir haben viel mehr zur Auswahl, was wir ins Sortiment aufnehmen können, theoretisch, weil der Regalplatz ist gleich geblieben. Aber sozusagen der Pool an Marken und Artikeln, aus denen wir auswählen können, ist viel größer geworden. Das macht natürlich den Job von Sortimentsteams viel anspruchsvoller. Denn es ist natürlich so, ich muss auch abwägen können, ob zum Beispiel eine Marke eines Influencers, ob die wirklich auf Resonanz stößt, ob die relevant wird bei meinen Kundinnen und Kunden oder nicht. Und das macht es auf der einen Seite sehr spannend. Ich kann sozusagen aus der Fülle schöpfen als Sortimentsteam, aber es macht es auch sehr anspruchsvoll, weil die Zeiten auch viel schnelllebiger geworden sind. Also die ganze Frage von, wie gehen Artikel einzelne Marken durch die Decke, aber verschwinden dann unter Umständen auch relativ schnell wieder in der Versenkung. Das, was man früher nicht hatte, das sieht man heute sehr stark, denn früher war der Mechanismus ja im Marketing relativ einfach. Ein großer Konsumgüterhersteller hat eine Innovation gebracht und hat sie dann vor allem damals über TV-Werbung etc. gepusht und dann konnte man sehr gut dann eigentlich antizipieren, wie sich die Abverkäufe entwickeln werden. Das läuft heute bei weitem nicht mehr so linear.
Ja, und heute gibt es eben Social Media, so sagst es, es gibt Memes, es gibt irgendwelche Dinge, die hochpoppen. Wie weit nutzt ihr, ihr seid ja Pionier beim Influencer-Marketing, muss man ganz klar sagen, wie weit nutzt ihr eure Community von Influencern, um mit denen wiederum Anregungen zu erarbeiten zu neuen Produkten oder von denen das zu bekommen? Influencer sind ja im permanenten Dialog mit ihrer Zielgruppe, indem sie da diverse Kommentare beantworten und bearbeiten.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Faktor, also nah dran zu sein, was sowohl Influencer in den sozialen Medien als auch Influencer, mit denen wir kooperieren, was die für Meinungen haben, was deren vor allem Ausblick ist, wo sich der Markt hin entwickelt, was relevant wird, was nicht relevant wird. Und die haben heute großen Einfluss. Also die ganze Frage von, wie man zum Beispiel relativ cleane Formulierungen, beispielsweise in Gesichtscremes, dass das einen immer größeren Stellenwert bei den Kunden erreicht, ist auch sehr stark über die sozialen Medien gepusht worden. Und damit verändert sich der Markt auch für die großen Konsumgüterhersteller. Und nebenbei entstehen neue Marken. Und von daher sehen wir, dass die Trends eben auch da entstehen, was im Übrigen nicht neu ist. Also Trends sind immer an den Rändern der Gesellschaft entstanden und haben sich dann entweder durchgesetzt, indem sie in die Mitte der Gesellschaft gewandert sind, oder sie sind eben in der Irrelevanz wieder verschwunden. Durch soziale Medien hat man natürlich heute einen ganz anderen Katalysator, diese Trends dann sehr schnell sehr groß zu machen.
Eine andere Sache, die mir gerade kommt, ich habe da hinten euren Raum, also wir konnten nicht reingehen, aber euren großen Konferenzraum von außen gesehen. Ladet ihr Influencer auch mal irgendwie einmal im Jahr ein oder sowas, dass die physisch, also dass da auch eine Bindung entsteht physisch und dass man gemeinsam dann hier spielerisch auch was erarbeiten kann oder irgendwie gemeinsam was macht?
Ja. Ja, ganz wichtig. Wir hatten gerade vor wenigen Wochen hier ein großes Beauty-Event. Da haben wir Influencer eingeladen, wir haben DM-Mitarbeiter aus den Märkten eingeladen, wir hatten Kunden hier vor Ort, wir hatten Industriepartner hier vor Ort und wir haben dann Workshops gemacht, was verändert sich gerade, was sind die Beauty-Trends, was sind die Schminktrends, was entsteht gerade an neuen Marken. So bringen wir Influencer auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Märkten zusammen, vernetzen die wiederum auch mit Industriepartnern und da entsteht unglaublich viel, was dann wiederum zurückgeht in die Märkte an Wissen, an Know-how und dann in den Märkten sich auch verbreitet.
Klasse. So, jetzt reden und reden wir hier und wir müssen mal langsam zumindest zum letzten Thema kommen. Das letzte Thema ist das Thema Gesundheit. Ich finde es faszinierend, wie mutig ihr hier kämpft und ich provoziere jetzt mal ein bisschen mit meiner Frage, den Ärzten ihre Arbeit wegnehmt und einen Thorsten Schwarz dazu bewegt, dass er nach Karlsruhe fährt und nicht nach Waakhäuser zu seiner Blutuntersuchung. Warum das für mich von Vorteil ist, das sage ich vielleicht später noch. Aber ihr habt ja echt Mut gehabt mit dieser ganzen Aktion, habt auch von der Ärzte, von den diversen Ärztekammern einiges an Beschwerden auch bekommen, weil die natürlich sauer sind. Was hat euch getrieben darin?
Ja.
Oder was habt ihr? Also ihr habt Blutuntersuchungen, ihr habt, glaube ich, Hautuntersuchungen, ihr habt Augenuntersuchungen, das sind die drei oder gibt es noch mehr?
Nein, das sind im Moment die drei, die wir pilotieren, wo wir auch sozusagen bei Einzelnen schon über den Piloten hinausgehen, das auch schrittweise ausweiten auf mehr Märkte und so unsere Erfahrungen sammeln und das dann stetig weiterentwickeln. Aber vielleicht zur ersten Frage zurück. Was hat uns getrieben? Im Grunde die einfache Erkenntnis, dass unser Gesundheitsmarkt vor fundamentalen Herausforderungen steht. Und wir uns ehrlich machen müssen, dass es so nicht weitergehen kann. Was erleben wir? Wir sehen ja auf der einen Seite, und das finde ich das Positive, immer aufgeklärtere, immer mündigere Kunden. Die sind immer aufgeklärter, weil sie zum Beispiel über Wearables, über Podcasts immer informierter sind. Und damit auch den Wunsch haben, ihre eigene Gesundheit viel stärker in die eigene Hand zu nehmen. Also diese Frage der sozusagen Selbstermächtigung der Menschen, dem ein Angebot gegenüberzustellen, wo man ihnen auch die Möglichkeit gibt, dass dieses Bedürfnis auch zu befriedigen. Zweiter Treiber, wir werden auf eine Situation zulaufen, wo wir zu wenige Menschen in unserem Gesundheitssystem haben. Also wenn du mal Ärzte, Apotheker nimmst, wie viele in den nächsten Jahren, in den nächsten wenigen Jahren in Rente gehen, dann kann man antizipieren, dass wir auf eine Herausforderung zulaufen. Wir kommen in Deutschland von etwa 21.000 Apotheken. Wir sind jetzt bei 16.000. Man geht davon aus, nämlich die Apotheker selber gehen davon aus, dass es in etwa 13.000 sein werden in 4 Jahren. Das heißt, wir sehen auch in Apotheken schrumpfen. So, und dann hast du als dritten großen Trend, wie überall in unserer Gesellschaft, eine immer stärkere Digitalisierung. Das heißt, Onlinehandel gewinnt auch da an Bedeutung. Und jetzt nehmen wir mal den ersten und den dritten Trend zusammen. Das heißt, Menschen wollen selbst entscheiden, was für sie das Richtige ist, weil sie auch immer aufgeklärter sind und sie besorgen sich die Dinge online. Dann hast du als Händler zwei Dinge. Entweder du ignorierst es als eine Möglichkeit oder du versuchst, dieses Bedürfnis der Menschen aufzugreifen und zu befriedigen. Und dazu haben wir uns entschieden. Und ja, da gibt's Widerstand, wobei ich in einem Punkt, Thorsten, fundamental widersprechen würde, wir nehmen niemanden Arbeit weg. Es ist doch heute so, wenn du eine Blutanalyse machen möchtest und du musst das heute bei deinem Hausarzt machen, dann ist es einfach unglaublich kompliziert. Warum ist es so kompliziert? Du musst dir einen Termin beim Hausarzt machen. Auf den wartest du nach meiner Erfahrung einige Tage. Ich habe aber neulich mit einer Kollegin hier gesprochen, die hat 4 Wochen auf einen Hausarzttermin gewartet. 4 Wochen. So, dann fährst du dahin, lässt dir Blut abnehmen, das Blut geht ins Labor, der Befund geht zurück an den Arzt. Der Befund ist so kompliziert geschrieben, dass du ihn alleine nicht entschlüsseln kannst. Das heißt, du musst einen erneuten Termin, zumindest einen Telefontermin beim Arzt machen, um dir diesen Befund erklären zu lassen. Das ist die heutige Realität. Und wir glauben, dass das wesentlich einfacher geht. Jetzt nimm mal künstliche Intelligenz. Diese Daten, diese Laborwerte können heute ganz anders aufbereitet werden. Da können Vergleichswerte gebildet werden mit deinem Geschlecht, deiner Alterskohorte etc., um dann zu sehen, wo bewegen sich deine Blutwerte im Vergleich zum Mittel in Deutschland oder in meinem Fall zu einem Mann Mitte, Ende 40 mit meinem Gewicht etc. Das heißt, da kann man Vergleichswerte bilden und dann kannst du sehen, wie weit weichst du davon ab. Das heißt, es geht einfacher und noch ein vierter ganz wichtiger Aspekt ist, dieses Gesundheitssystem krankt auch daran, dass wir zu wenig auf Prävention, auf die gesunde Haltung der Menschen setzen. Das sind andere Länder wesentlich weiter als wir und das wird deswegen ein Problem werden, denn wenn wir auf ein Gesundheitssystem zusteuern, das zu wenig Menschen hat, die wirklich noch heilen können, also zu wenige Ärzte, zu wenige Apotheker, dann müssen wir stärker auf Prävention setzen. Und Prävention scheitert nach unserer Beobachtung heute daran, dass es einfach zu kompliziert ist. Also an diesem Beispiel mit der Blutanalyse siehst du, dass dieses Vorgehen nicht in dein Leben passt. Also in meines passt es nicht und ich höre von vielen Menschen, sowohl bei dem intern als auch extern, dass es auch nicht in deren Leben passt. Wenn es uns aber als Gesellschaft gelingt, Prävention zum Alltag der Menschen zu machen, dann hat das eine Chance, auch wirklich relevant zu werden. So, es gehen tagtäglich 2 Millionen Menschen zu DM einkaufen. Das heißt, wenn es uns gelingt, Prävention zum Bestandteil einer Einkaufsroutine zu machen, dann wird es sich ins Leben der Menschen integrieren lassen und dann wird es relevant werden.
Und was sind die ersten Erfahrungen jetzt von den Piloten? Also wisst ihr schon, ob ihr alle 3 Bereiche weiterführt?
Wir gehen im Moment davon aus, ja. Wir sind zufrieden mit den ersten Ergebnissen. Aber du darfst eines nicht vergessen, das ist wirklich ein langfristig strategischer Schritt, den wir da gehen, weil das heute von den Menschen natürlich nicht gewohnt ist. Ich gehe heute nicht zu einem DM, um eine Augenanalyse machen zu lassen, um zu sehen, ob ich tatsächlich gesund bin, ob meine Augen gesund sind. Und im Übrigen, eine Augenanalyse geht ja weit über die Augengesundheit hinaus. Du kannst am Beispiel dieser Augenscreenings, die wir durchführen, auch zum Beispiel feststellen, ob du ein erhöhtes Herzinfarktrisiko hast oder ob du kurz davor stehst, einen Augeninfarkt zu bekommen. Also von daher, das geht weit darüber hinaus. Und da glauben wir, dass in Zukunft noch viel mehr möglich sein wird, vor allem, weil sich ja Sensorik weiterentwickelt. Auch das darf man nicht vergessen. Also vieles, was wir heute erleben, was nur mit Kapillar, mit venösem Blut möglich ist, das heißt eine Blutabnahme, die dann ins Labor geschickt wird, wird in Zukunft über Kapillarblut möglich sein. Das heißt, durch einen kurzen Stich in die Fingerkuppe und 1-2 Tropfen Blut wird vieles möglich werden, weil sich die Sensorik eben so weiterentwickelt, dass wir mit geringen Blutmengen viel mehr Parameter analysieren können als heute. All das ist noch nicht da. Wir sehen aber viele Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, die große Entwicklungen in diese Richtung machen. Und vor allem seitdem wir diese Gesundheitsdienstleistungen gestartet haben, erreichen uns unglaublich viele Zuschriften von Unternehmern, die Produkte entwickelt haben, die sie gerne bei DM vermarkten würden. Also da passiert viel. Das wird sich verändern. Es muss sich auch verändern in unserer Gesellschaft und wir wollen da einen Beitrag leisten. Und vielleicht noch ein Satz. Warum glauben wir, dass Drogeriemärkte prädestiniert sind dafür? Weil Drogeriemärkte seit jeher für die gesunde Haltung der Menschen verantwortlich sind. Das ist die Abgrenzung zur Apotheke, dass wir für die gesunde Haltung da sind. Und das sieht man heute schon in unseren Sortimentsschwerpunkten, von denen ich vorhin erzählt habe. Einer davon ist Gesundheit. Und Gesundheit ist ja nicht nur das, was wir heute alles anbieten, sondern es ist auch das, was wir nicht anbieten. Also wir entscheiden uns bewusst dagegen, Alkohol zu führen oder Zigaretten zu führen, weil wir sagen, gesunde Haltung der Menschen ist ein Kernanliegen. Deswegen ein sehr großes Pharmasortiment schon heute in den Märkten, ein Bio-Lebensmittelsortiment, weil wir davon überzeugt sind, dass Bio-Lebensmittel besser sind für die gesunde Haltung der Menschen. Aber wir haben viele andere Themen, auch nicht mal Mund- und Zahnpflege. Das ganze Thema Mundgesundheit ist enorm wichtig. Gesund beginnt im Mund. Wir wissen heute, dass du über ein Krankheitsbild im Mund sehr viele Folgekrankheiten bekommen kannst. Das heißt, wenn du kein gesundes Zahnfleisch zum Beispiel hast, riskierst du sehr viele Folgeerkrankungen. Und deswegen glauben wir, dass wir im Drogeriemarkt schon sehr viele Sortimente haben, die dazu führen werden, wenn wir Prävention, Gesunderhaltung stärker in den Fokus nehmen als Gesellschaft, dass wir da einen Beitrag leisten können.
Ja, und was du gesagt, ihr erinnert mich dran an dieses Thema Vorsorge, indem ihr eben mit Vorsorgeangeboten präsent seid in einem Markt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Weißt du irgendwas drüber, über diese Entscheidung bei der Blutanalyse zu Aware? Warum ihr euch für diesen Anbieter, ich meine, es gibt nicht viel Auswahl, aber warum ihr euch für diesen Anbieter entschieden habt?
Ja gut, wir screenen natürlich die Anbieter und wir schauen, welcher passt unseres Erachtens am besten zu DM. Und was Aware richtig gut macht, ist vor allem die ganze Frage der Aufbereitung der Daten. Also wenn du eine Blutanalyse heute bei uns machst und über die Aware-App das Ergebnis bekommst, dann sind die so aufbereitet, dass du selbst als Laie daraus deine Schlussfolgerungen ziehen kannst. Und das war uns wichtig, weil das führt dazu, dass Menschen in die Lage versetzt werden, ihre eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und das ist genau das Ziel, das wir haben.
Diese App ist genial, die ist absolut klasse. Ich bin einer der ersten Nutzer von Aware und war in dem ersten eröffneten Laden in Berlin drin. Es war nur etwas umständlich, immer nach Berlin zu fahren für die Blutanalyse. Und dann haben sie mir irgendwann angeboten, Frankfurt. Habe ich gesagt, ist auch noch etwas umständlich. Und dann habe ich meine 2023er Analyse ergänzt, weil ich nämlich recherchiere. Ich habe in der FAZ gelesen von eurer Aktion, habe geguckt, wo ist das? Und dann dachte ich mal, Karlsruhe, prima, fahre ich hin. Also die Lücke zwischen 2023 und 2025 wurde dann geschlossen. Und seitdem mache ich das regelmäßig, ist klasse. Also du siehst alle Werte drin, du siehst eine Auswertung und das ist auch der Grund für mich, warum ich sowas nutze.
Ja. Aber ich glaube, wichtig ist noch, und das war immer ein Anliegen von dem, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass das nicht elitär ist, sondern wir müssen das zu Preisen anbieten, dass die Menschen auch wirklich sagen, ja, das will ich mir leisten. Und deswegen kostet ein großes Blutbild bei uns 9,95 € und mit einem großen Blutbild kann ich schon relativ viele Parameter im Blut relativ gut in den Blick bekommen. Und daraus auch meine Schlussfolgerungen.
Und durch die kontinuierliche Wiederholung, also nicht einmal im Jahr, sondern durchaus auch öfter, das ist ja auch die Philosophie von Aware, wobei es da eben relativ teure Abos gibt, das ist wirklich eine spezielle Zielgruppe und ihr schafft es jetzt, dass diese Dienstleistung in die Breite kommt und das ist wunderbar.
Genau deswegen haben wir zusammen mit Aware auch spezielle Angebote entwickelt, die relativ niederschwellig sind und günstig sind, weil wir genau wussten, das ist eine Voraussetzung, damit es erfolgreich wird in den DM-Märkten.
Sebastian, ich habe mir extra eine Uhr hingestellt, weil diese physischen Interviews, wenn ich sie führe, die sind manchmal unerbittlich, weil wenn jemand so spannende Antworten hat wie du, dann kann es sich auch mal in die Länge ziehen. Gibt es irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, rund um das Thema Marketing, rund um das Thema Markenführung und rund um das Thema DM, was jetzt nicht vorkam? Oder gibt es ein abschließendes Wort von dir?
Nein, ich glaube, wir haben einige wichtige Themen gestreift, aber wenn noch was einfallen sollte, dann müssen wir es halt in dem nächsten Podcast dann machen.
Das mache ich gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.